Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2 am Mikrofon Bernhard Senn. In der Passage 2 kommt heute eine 100-jährige Frau zur Sprache, die bis vor kurzem von ihrer Schweizer Verwandtschaft mehr oder weniger totgeschwiegen oder bestenfalls als verrücktes Huhn verschrien wurde. Leni Vedres Baumberger, Bierbrauertochter aus dem Mittelland. Sie ist tanz- und bewegungsverrückt, ist Gründerin der ersten Bewegungsschule für Frauen in Mailand, war Bohemienne und Frau eines jüdischen Ungarn, ist eine kompromisslose, eine Diva, ein Dickkopf. Bis heute. 100 Jahre Widerspenstigkeit. Hören Sie das Porträt von Cornelia Cassis.
Ihr Leben ist ein Beispiel für ich glaube, für uns und für viele andere.
Sie ist sicher immer intelligent gewesen, aber auch sehr stark mit Charakter. Und das ist für mich nicht so einfach gewesen.
Das ist, ich glaube, ein Beispiel für Kunst und Leben. Das heißt, dass sie nicht nur die Kunst von Gymnastik kennt, aber auch die Kunst des Lebens.
Sie hat die Schule ist sehr groß geworden, sehr, wie sagt man, gekannt in Mailand.
Sehr nicht? Bekannt.
Bekannt. Und das hat so eine große Persönlichkeit gehabt. Und aus das natürlich ist das für mich ein bisschen kompliziert gewesen.
No, ich habe hier vor 52 Jahren angefangen. Da war ich ein junges Mädchen, die Betty war noch kleiner. Und das war seit immer eine große Liebe für mein Leben und für meinen Körper. Die Mutter war strenger, im Sinne mehr Schweizerin, aber hat diese Basis in die Tochter und in uns eingearbeitet.
Ruth, eine alte Gymnastikschülerin, Betty, die Tochter, und Lodovico, der Schwiegersohn, über Leni Vedres Baumberger. Leni Vedres Baumberger, geboren am 9. Oktober 1911 in Langenthal, als fünftes Kind von 6 Geschwistern, hineingeboren in eine wohlhabende Bierbrauerfamilie.
Non ho fatto compromessi, non ho mai fatto compromessi.
Leni, eine Widerspenstige, von Anfang an, bis heute mit mehr als 100 Jahren.
Das ist auch ein Defekt, das ist nicht nur... mir selber hat es immer genützt, als Person. Mhm. Am Ende, wenn ich alles durchgemacht habe, tack.
Milano Centrale. Nächster Halt, Olten. Il personale del treno vi dà il benvenuto e vi augura un piacevole viaggio a bordo dell'Eurocity e destinazione di Olten.
Wir sind unterwegs im Zug zum Leni Vedres. Das ist eine Cousine von meinem Papa, wo wir gelungenerweise nach dem Tod von meinem Papa vor jetzt 12 Jahren in seinem Adressbüchlein gefunden haben, den Namen von dieser Frau, wo wir gewusst haben, es gibt sie, aber mehr haben wir eigentlich nicht gewusst, außer dass sie ein bisschen ein bunter Vogel in der Familie war. Und wir haben ihr eine Todesanzeige geschickt vom Papa. Und postwendend ist ein Kuvert aus Mailand zurückgekommen mit einer grossen, runden Schrift und ein spontaner Brief von der Leni Vedres, die geschrieben hat, wie sie den Elternvater immer bewundert hat und wie sie eigentlich bedauert hat, dass sie ihn nie besser kennengelernt hat. Und herzlichen Grüß und unter PS, wartet nicht zu lange, ich bin 83. Und ja, das hat uns eigentlich noch lustig gemacht. Sie war sehr anders gewesen, offenbar als alle ihre Geschwister und ihre Cousins. Und auch ein bisschen jünger und halt eben auch dann im Ausland. Und von daher haben wir nie irgendwie sie kennengelernt oder es ist auch kein Briefwechsel mehr zustande gekommen zwischen ihr und meinem Vater. Aber ich habe etwas gewusst von einer Tänzerin, das war das Einzige.
Und Tänzerin, so Anfang
20. Jahrhundert ist das ein bisschen etwas verrucht gewesen, der guten Familie.
Ich denke, man hat sich schon gewundert. Ja? Das war nicht ein Beruf, der so in einer bürgerlichen Familie gang und gäbe war. Ihre Schwester ist Krankenschwester geworden, ihre Brüder Kaufmänner. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen an der Grenze. Sie hat zwar dann, wie ich später erfahren habe, sehr eine seriöse Ausbildung gehabt. Und ich habe ganz eine grosse Hochachtung vor ihrer Professionalität.
Salome Christ Berghäuser erinnert sich an den ersten Kontakt vor 17 Jahren mit der fast totgeschwiegenen Cousine.
Geschätzte Fahrgäste, wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen.
Nun fahren wir zu Besuch zur gut 100-jährigen Leni Wedres Baumberger und wir fahren zu Besuch zu ihrer Tochter Betty, die das Werk ihrer Mutter weiterführt, schon lange und immer noch mit weit über 60 Jahren. Studio Vedres, Scuola Femminile di Tecnica e Armonia del Movimento, Via dei Toni 12, 20123 Milano. Salome Christ Berghäuser, die Verwandte aus Basel, meine Begleiterin, hat sich im Gymnastikturnier in die hinterste Reihe gestellt und versucht mitzuhalten mit den anderen Wedres-Schülerinnen im Raum. Das ist nicht ganz einfach. 8 Frauen sind es, alle zwischen 50 und Mitte 80. Alle kommen 2-mal die Woche und das schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Sie unterwerfen sich einer Bewegungskunst, die streng ist und dynamisch, die die Körpermitte stärkt, viel Konzentration erfordert und viel Disziplin. Betty Jucker-Wedres leitet die Schule seit vielen Jahren. Sie ist in Italien mit Gymnastik aufgewachsen. Schon als Kind besuchte sie die Stunden ihrer Mutter. Später hat sie Psychologie studiert. Nun kombiniert sie das Seelenwissen mit dem Körperwissen. Studio Vedres, Scuola Femminile di Tecnica e Armonia del Movimento, eine Schule der Frauen für Frauen. Die erste Bewegungsschule dieser Art in Mailand, gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Salome Christ Berghäuser, Pfarrersfrau, dreifache Mutter erwachsener Kinder und vielfache Großmutter, hat sich tapfer gehalten in der Stunde ihrer Mailänder Großcousine und bestätigt, dass ihre Stunde alles andere als schonendes Altersturnen war.
Io sempre vengo. Avevo 25 anni, 24 anni.
Über ein halbes Jahrhundert besucht diese Frau schon das Studio Vedres. Ich begleite sie in die Garderobe. Sie streift ihr Trikot ab, als wäre sie ein junges Mädchen und sagt, dass Leni Wedres Bettys Mama ihr geholfen hat, groß zu werden, zu wachsen, sicher zu werden als Frau.
La Leni Wedres, com'è questa donna?
Meravigliosa. È la donna che mi ha aiutato a diventare grande.
È vero? Come ha fatto?
È una donna intelligente, deve pensare a 55 anni fa,
sì.
Dove l'Italia è quello che era, non peggio di adesso perché non è possibile, però mi ha aiutato a capire tante cose.
Mittag an der Via Manzoni, eine Straße in Mailands Kern zwischen Stazione Centrale und dem Opernolymp La Scala. Leni und ihre Liebsten wohnen da, mittendrin, in der großen hellen Wohnung mit dem alten Magnolienbaum vor dem Balkon, tief unten im Garten. Natascha hat für alle gekocht. Natascha kommt aus der Ukraine und sorgt auch für die 100-jährige Leni, die schlank und rank und schwarz gewandet zu Tisch kommt und uns herzlich begrüßt. Ihr Schritt ist leichtfüßig, noch immer. Ihre Haut riecht nach Veilchenöl, dezent. Um den Hals hat sie ein feuerrotes Tuch geschlungen, an ihrer linken schmalen Hand prangt ein schwerer Korallenring, üppig gefasst in dunklem Gold. Eine Diva, denke ich, und schon fast ziemlich an der Schulter, examiniert den oberen Teil meines Körpers. Nicht, weil sie mich testen will, sie sieht nicht mehr viel. Sie will verstehen, wer da kommt, um ihre Geschichte zu erfahren, und lobt die Feinheit der Seide, die sie in ihren schmalen Händen zu fühlen bekommt. Wir setzen uns zu Tisch und ich frage die alte Frau, deren Leben als Tochter eines wohlhabenden Bierbrauers in Langenthal begonnen hat, wieso ihre Schule Scuola Femminile di Tecnica e Armonia del Movimento heißt.
Grund ist wirklich, dass der Körper von Frau ist etwas ganz anderes als der Körper von einem Mann. Und Muskel von der Frau ist etwas anderes als der Muskel von einem Mann. Das Temperament und die Auffassung. Und die Frauen sind wie Katzen, die sich immer arrangieren. Sie wissen immer einen Ausweg. Während der Mann, wenn es ist, das geht eins, zwei, ist wie eine Schachtel, drei, vier. Das ist auch in der Ehe so.
Also ich denke, dass dasselbe gleich wie Leni, aber ich bin jetzt komplett in einer anderen Generation aufgewachsen. Und Frauen sind wirklich ganz anders als die Männer.
Immer jetzt, noch?
Immer noch mehr. Weil Frauen sind sehr dynamisch. Und auch der Körper, jetzt, wie sie dice, Kommunikation im Körper ist in den letzten 20, 30, 40 Jahren geändert. Und auch Frauen sind sehr mager und sehr dynamisch und sehr kompetitiv und alles das. Aber das ist sehr violent, wie man sagt, für die Frauen. Und Frauen müssen wiederfinden die richtige Feminilität im Leben. Und jetzt, wenn wir mit den Frauen arbeiten, wir sehr auf die Mentalität und sie müssen gut fühlen und sie müssen sicher sein. Nicht? Auch mit den Alten, man kann nicht mehr alt werden. Mhm. Das ist wieder ein Problem. Nicht?
Ja.
Da musst du einfach immer ein bisschen aufziehen und ein bisschen Plastik machen.
Soprattutto in Italien. Wir sind Italienerinnen, die sind da wahnsinnig viel.
Das ist schrecklich. Mhm. Weil das ist richtig, das macht so unsicher. Und das ist nicht gut, weil es werden schreckliche alte Frauen. Also,
darf ich etwas sagen?
Sehr gern.
Es hat eine sehr schwierige Generation geerbt. Weil meine war furchtbar zurück. Und nachher bis zur Scheidung. Wir haben ja in Italien keine Scheidung gehabt. Denken, dass eine Frau keine Scheidung hat. Eine Frau, die keine Scheidung hat, ist eine Frau, die absolut so, sagen wir,
im Gefängnis ist.
Wie eingepackt ist. Und dann mit der Religion, nicht mit der Kirche selber, wo Sünde sagt, wo keine sein. Das ist nicht gut. Das sind die Frauen nicht sicher. Und dann haben wir im 1974 haben wir die Scheidung gehabt. Und nachher hat das natürlich einen grossen Unterschied gehabt.
Allora, questo è merluzzo con le olive, fatto al forno.
Questo qui è pesce.
Pesce. Ecco, posso inserirti.
Sì, grazie.
Poi abbiamo un po' di erbette al sale.
Sì, ancora.
Erbette fatte con un po' di aglio
saltate. Buonissimo, ottimo, grazie.
E poi ci sono dei fagiolini, dei cannellini, perché in Toscana si mangia il pesce anche con i cannellini. Fagiolini bianchi, piccolini, toscani, cannellini.
Ecco. Du hast uns mal ein Kochbuch geschenkt über toskanische Küche, wo wir das erste Mal auf Florenz gekommen sind. Also,
das ist auch Nein.
È buona la cucina toscana, è molto buona.
Natascha hat gekocht. Natascha arbeitet schon seit 10 Jahren für die Familie. Die Frau aus der Ukraine hat gelernt, Italienisch zu kochen und Italienisch zu sprechen. 5 Tage die Woche kocht sie, pflegt sie die 100-Jährige und schläft in ihrer Nähe, damit sie auch nachts da ist, wenn sie gebraucht wird. Und regelmäßig hütet sie auch die Urenkel. Am Wochenende kommt ihr Mann mit seinem Lastwagen aus der Ukraine nach Mailand und bringt bestellte Güter. Dann hat Natascha frei. Und eine andere Natascha kommt, vom Freitagnachmittag bis zum Sonntagabend, Tag und Nacht, rund um die Uhr. Eine Natascha ist immer da.
Arrivederci, Natascha. Grazie.
Fangen wir von vorne an. Fangen wir in Langenthal an im Jahre 1911. Da kommt Leni Baumberger als 5. Kind von später 6 Kindern zur Welt. Die Mama ist eine Städterin aus dem fernen Basel, eine Birkhäuser, der Papa ein wohlhabender Bierbrauer. Leni blickt zurück.
Wenn ich denke, dass zu meiner Zeit, da sind wir eine von der 3 Familien in diesem Langenthal gewesen. Denke, das sind eine von der Familien in der Provinz Denn. Nicht die Gebrüder Baumberg, die schon, weiss nicht, die sind über 200 Jahre lang, haben sie Bier gemacht. Mhm. Und so. Ich habe zum Beispiel nie Bier getrunken. Ich habe immer gesehen mit Büchern und so. Aber nicht, weil ich denke, die haben Bücher oder man wird dick. Dann hat man das nicht so gedacht, nicht noch nicht gesehen. Aber es hat mir nicht gefallen. Und sehr wahrscheinlich habe ich so reagiert, weil ich frei leben wollte. In dem Sinn, eben das, was alle natürlich der größte Ding ist, dass ich nicht eine Strassenfrau geworden bin, dass ich mich nicht verloren habe.
Yeah.
Das, und hauptsächlich Männer können das heute nicht kapieren. Die 75-Jährigen, eben Neveu, die ich nie habe gesehen habe, haben gesagt, ich bin zu dir gekommen, ich will kennenlernen, weil ich weiss noch, an einem Familienbaumbergerfest im Hotel X, so im Saal vom 17. Jahrhundert, sind alle Verwandten zusammengekommen, wo sie alle hassen, nicht? Aber irgendwie immer kommt, ja, gut, Eiger. Und dann hat sie Mutter hat ihm gesagt, mit der. Mit der darfst du dann nicht reden und um Gottes Willen, ganz ein Jahr nicht. Weil er war sehr, sehr kurios, um zu wissen, wie ich sie, weil alle haben gesagt, das ist ein schwarzer Schaf und das ist Dose und weiss nicht, was ich alles.
Die Angst, die Tochter aus der angesehenen Mittelstands- und Mittellandsfamilie würde in der Gosse enden und mit ihrer Leidenschaft für Tanz, Bewegung und Gymnastik den guten Ruf der ganzen Bierbrauereidynastie in den Dreck ziehen, war groß.
Ja, eben, die bürgerliche Meinung, eine von diesen Kreisen macht das nicht. Das ist absolut unmöglich.
Nur eine teilte diese Ansicht nicht, Lenis Mutter. Die Städterin, die Birkhäuser, die Verwandte von Salome Christ, die mich nun nach Mailand begleitet und mit am Tisch sitzt, höchst vergnügt und sehr interessiert an dieser Mutter-Tochter- und Großtochter-Geschichte.
Meine Mama, eben, das war die Einzige, die wirklich immer hat gelesen hat, nicht zu diesen Zeiten. Wenn jetzt etwas Grosses Menage hatte, nicht? Mit 6 Kindern und so weiter. Und sie selber hat auf dem Land draussen keine Freundinnen hatte. Sie ist aus der Stadt gekommen. Und sie selber hat auch schon ein besonderes Ding gemacht. Weil mein Grossvater da war so streng. Nicht? Frauen die müssen haushalten und die Haushaltung lernen und ein bisschen Französisch lernen und dann heiraten. Nicht? Also, meine Mama hat irgendwie Lungengeschichten gehabt. Ein und nachher hat sie nach Davos müssen. Und dort hat sie wunderbar irgendwie einen Arzt oder eine Leitung hatte, weil es waren verschiedene Männer, die immer gesagt hat, was sie soll lesen. Und nachher hat sie dort, sagen wir, richtige Bildung bekommen, in dem Sinn, und hat das auf dem Land weitergemacht. Nicht? Das ist auch sehr schön. Es hat als kleines Kind gute Zeiten mit mir, mit meiner Mama gekauft, auf dem See. Im Grunde, quando la nonna tu stavi bene, secondo me.
Und? Secondo Betty?
Sì, sì. Sì, stavo bene. Ero molto... Ja, immer sehr viel lange Zeit gehabt. Nach Italien, nach meiner Familie. Also, ich immer ein bisschen, ja, ich bin immer sehr so in mich traurig gewesen, dass ich dort war. Sie waren nett, ja, nichts sagen, aber nicht richtig. Ich kann mich nicht das erinnern, wie etwas, wo ich sehr froh war, wo es sehr schön war. Immer ein bisschen, aber ich glaube, das ist mein Problem war. Ich war dort, ja, nicht anders machen. Aber
wenn die Tochter erzählt, hört die Mutter zu. Sie faltet dabei ihre schwalbenhaften Hände und ist ganz Ohr. Erst mit 35 ist sie Mutter geworden, spät für ihre Zeit. Sie hat ihre einzige Tochter so getauft, wie ihre Mutter hieß. Elisabeth, Elisabetta in Italien, Betty, familiär. Das klingt nach einem Auftrag. Zumindest nach einem bewussten oder unbewussten Wunsch. Ich frage nach der weiblichen Genealogie, der weiblichen Generationenfolge.
Questa è in fondo fantastico, perché in Grund genommen kein Mensch hat irgendjemand gezwungen, auch er es nicht, in Grund genommen. Es ist ein enormes Glück gewesen, dass es eigentlich das doch hat er angenommen, weil es ist absolut, ich konnte ihm doch nicht alles geben, was ich hatte im Studium, weil ich eine richtige Akademie hatte, nicht? Und da hat nichts existiert. Nicht? Im Grunde genommen hat die Idee, dass du Gymnastik unterrichtest, hat dir gefallen, hätte mir so gefallen, sonst hätte es nicht ja gesehen. Ah.
Wir sitzen immer noch am Tisch und längst sind die 100 Jahre Widerspenstigkeit noch nicht erzählt. Betty, die Tochter, hat uns per Mail darüber informiert, dass ihre 100-jährige Mutter nach dem Mittagessen etwas Riposo brauche. Ein kleines Schläfchen in ihrem kleinen Studio im mehrstöckigen Haus mit vielen Wohnungen mitten in Milano. Aber Leni Vedres sitzt aufrecht und aufmerksam im Stuhl, zupft manchmal das feuerrote Foulard um ihre Schultern etwas zurecht und zeigt keinerlei Zeichen der Ermüdung. Kein Wunder. Disziplin ist für sie ein Lebensprinzip.
In der Bewegung ist es eine Welt. Und im Leben ist es eine andere Welt. Disziplin ist das, wenn du in der Reihe Schlange stört, dass der nicht vorher drückt. Nicht im Inneren.
Und in der Bewegung?
In der Bewegung ist, dass man erstens das, was man ausführt, dass man das sagen, mit Konzentration ausführt und dass man es bis zum Ende ausführt.
Und nun, im hohen Alter?
Star City. Schweigen. E poi anche pensare che non tutto quello che noi abbiamo avuto in positivo possa essere positivo per gli altri.
Aber ich denke jetzt auch noch mit dem Körper, was,
ja, also gut,
was
wenn,
haben Sie
wenn
denn
man
für
nicht
die...
richtig krank ist, ist man nicht krank. Capisce? Mit dem Körper bin ich sehr streng. Ja, das ist eine Disziplin.
Mhm. Wenn sie das sagt, fährt sie mit ihrer rechten schmalen Hand der vorderen Körperachse entlang, vom Scheitel bis zum Nabel. Dabei gerät der schwere Korallenring an ihrem dünnen Mittelfinger etwas ins Schlingern. Streng sein mit dem Körper, das heißt für die gut 100-Jährige heute täglich ein langer Vormittagsspaziergang mit Natascha durch die Mailänder Innenstadt. Das heißt sorgsame Körperpflege und die eine oder andere Eitelkeit. beispielsweise das rot gefärbte Haar zum engen Ballettknötchen zusammengezurrt, und es heißt auch üben, üben, üben.
Ich? Ja. Immer. Ich mache immer Übungen. Die wenigen, die ich machen kann. Nicht mehr so, dass man muss bis dorthin, wenn man Professionistin ist, ist das eine Sache. Nicht? Aber wenigstens korrekt und das Wenige, was ich habe. Nur jetzt habe ich mehr Schwierigkeiten mit dem Atem.
Mit dem Atem, ja.
Das muss ich sagen, mit dem Atem. Ich habe nicht mehr 16 oder 18 oder 20 Mal hingehen. Am Ende kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr schnaufen.
Ich war nie so definitiv wie sie. Ich bin sehr froh, dass ich diese Berufe gemacht habe. Das gefällt mir. Aber ich weiß nicht, ich habe immer sehr gerne gemalt. Wir sind alle anders. Nicht? Und es war in der Schweiz und hat mit seiner Mutter das ausgemacht und hat das wollen. Und, hat sich, mit, und alles ist. Ici, come si dice, la sua lotta,
yeah.
Also gegangen. Also yeah. Für mich ist es ganz anders gewesen. Also
wie
ich bin in Italien geboren, in Italien in Schule, in eine andere Freundin eine andere Eltern gehabt. Also eine andere Situation, auch historisch, yeah. Ich weiß
yeah,
nicht.
Natürlich.
Elisabetta Jucker-Wedres hat Tee gemacht für uns alle und schenkt ein. Die jahrzehntelange Körperarbeit ist damit 60erin anzusehen. Sie bewegt sich behende um den großen Tisch in ihrem Mailänder Salotto, dessen große Bücherwand voll Philosophiewerke auf die Leidenschaft ihres Mannes Lodovico verweist. Als wären wir gar nicht da, kommen Mutter und Tochter ins Gespräch über Freiheit und Berufung, über die Unterschiede in der Zeit und Unterschiede in den Personen.
Hai avuto una grande libertà nelle tue scelte.
Sì, ma tu dove eri? Dimmi allora dove eri il tuo cosa. Insomma,
figurati, nel 68 era proprio diverso, insomma. Ma io non ero neanch'io così libera, perché non era così, perché non ero libera di scegliere quello che volevo fare. Così, cioè non so come dire, era un altro mondo.
È vero.
Era una finta libertà.
Una finta libertà.
Sì, certo. Cioè, nel senso sì, che, voglio dire, io non avevo un talento così forte, non so come dire, non avevo dentro di me un...
Sono berufig, das ist nicht der berufig,
sì. Non ce l'avevo.
Auch über Bohème und italienisches Establishment sprechen die 66-jährige Tochter und ihre über 100-jährige Mutter.
Natürlich ist das ganz anders, weil ich da oben war. Da habe ich eine andere Mann geheiratet und eine andere Responsabilität gehabt. Sie sind zwei Migranten, in guten Sinn, intelligent, gebildet und all das, aber ohne
Milieu,
non so come dire.
Soziale
Verpflichtungen.
Ja,
für mich war das auch doch ein bisschen anders gewesen.
Die Mama hört zu. Aufmerksam und mit leicht geneigtem Kopf.
Ich verstehe das sehr gut. Und sein Talent ist absolut psychologisch. Er hat Psychologie studiert.
Also für mich ist die Technik sehr gut. Natürlich sind die Frauen ganz verändert. 60 Jahre ist sehr viel. So, die Frauen wie andere... come si dice, risposte. Also richtig psychologisch, affektiv musst du mehr ins Körper rein von dir Frauen. Ist nicht Tanz, ist richtig etwas, das musst du mit ihnen arbeiten. Also, du kannst nicht mehr so, wie sie sagt, severa, streng sein, wie sie es gemacht hat. Mit den Jüngern, mit den jungen Leuten. Das gibt es nicht. Die Frauen von jetzt haben sehr strenge Leben. Sie arbeiten, sie studieren, sie haben Kinder, sie haben eine Familie. Und sie sind sehr, sehr stressiert. Und dann musst du einfach anders mit ihnen umgehen. Ja.
Così è facile. Su, fuori, su, fuori.
100 Jahre Widerspenstigkeit. Leni Wedres-Baumberger, geboren am 9. Oktober 1911 in Langenthal, als fünftes Kind eines wohlhabenden Bierbrauers und einer belesenen Städterin, die eine schwache Lunge hatte und in Davos lange zur Kur war. Wie erzählt man ein so langes Leben? Noch wissen wir nicht, wie Leni Wedres zur Gymnastik kam, und noch wissen wir nicht, wie es kam, dass sie Wedres heisst.
Ich habe immer das Gefühl, ich habe nie alles genug klar erzählen und habe noch so viele andere neben Dinge zu erzählen.
Machen wir einen großen Schritt zurück ins Schweizer Mittelland, Mitte der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Leni Baumberger ist 12, als sie die erste Begegnung mit Tanz, Rhythmik und Bewegung hat.
Während ich in der Schule in Langenthal, also was bin ich gewesen, also 12, ich weiß nicht, habe ich in Langenthal mit einer Deutschen, die in Bern hat gelebt, die ist auf Langenthal gekommen, Rhythmikstunden gegeben. Das war ganz etwas Modernes gewesen. Typo Mary Wiegmann,
weißt,
der Ausdruckstanz und so. Der hat man eine Diagonale überhüpft oder überflogen, weißt du. So. Und das war ein Traum gewesen. Dann habe ich meine Mama gesagt, ich würde gerne in die Privatschule, das hätte man müssen zahlen. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne. Und das habe ich 2-3 Mal mitgemacht im Winter. Und dann bin ich nachher fertig gewesen, und dann bin ich auch nach Lausanne gekommen. Sehr früh.
Sehr früh ist Lenis Vater einem Krebsleiden erlegen. Da war das Mädchen erst 13. Seine Basler Mama sagte viel später, dass ohne diesen frühen Vatertod die ungewöhnliche Laufbahn der bewegungsverliebten Tochter wohl nur viel schwerer umzusetzen gewesen wäre. Wenige Jahre später in Lausanne, Leni konnte in der Zwischenzeit prima Französisch, kamen Alexander Sacharow und seine Partnerin Clotilde von Derp nach Lausanne. Die belesene und kulturinteressierte Mama Baumberger ermöglichte ihrer Tochter den Besuch dieser Aufführung des damals sehr berühmten Künstler- und Ballettpaares und ahnte vielleicht nur, was sie damit in Gang brachte.
In Lausanne bin ich, etwa 16, habe ich gesehen, die Sacharow tanzen. Und nachher habe ich absolut das Gleichgewicht verloren. Als ich die gesehen habe, habe ich nicht mehr geschlafen.
Wenn die über 100-jährige Leni sich an diesen Moment in Lausanne erinnert, hält sie inne, fasst sich an den Mund und bleibt einen kleinen Moment lang still. Der Tee in unseren Tassen ist kalt geworden. Aber nun würde wohl weder Salome Christ Birkhäuser noch ich es wagen, einen Schluck Tee zu nehmen. Zu innig ist der Moment der Erinnerung, zu heilig die kleine Stille inmitten der vielen Erzählungen. Lenis Mutter entging das tiefe Erlebnis ihrer Tochter im Welschland nicht. Sie machte sich kundig und stieß auf eine Schule in Basel, die Bewegung mit Pädagogik verband. Der große Name, der nach Basel, der mütterlichen Heimatstadt, lockte, Rosalia Kladek.
Die Rosalia Kladek war die prima Tanzatrice. Sie war Tanzatrice und Pädagogin, Tanzpädagogin. Und Nora Silber hat uns nur noch ein Gymnastikstunden gegeben. Aber der Tanz und der Geist hat alles Rosalia. Und der Rhythmus hat der Güldenstein gegeben. Das war ein Schüler vom Jacques Dalgros.
Mama Baumberger Birkhäuser war nicht nur gut betucht und förderlich, sondern auch weitsichtig. Sie machte sich in Basel und Wien kundig, wo Ende der 20er Jahre und in den 30er Jahren nicht nur Tanz, sondern auch Tanzpädagogik und Gymnastiktheorie studiert werden konnte. Émile Jacques Dalgros war da ein großer Name. Der Schweizer Komponist und Musikpädagoge gilt immer noch als Begründer der rhythmisch-musikalischen Erziehung. Zeitlebens suchte er nach Gesetzmäßigkeiten zum künstlerischen Ausdruck. Pädagogik. Genau das interessierte Leni auch immer. Die junge Frau aus Langenthal war nicht gerade eine Elfe, sondern eine, die Butterbrote sehr mochte und weit davon entfernt war, Kalorien zu zählen und die Waage zu ihrem Richter zu machen. Schwer vorstellbar, wenn man Leni Wedres Baumberger nun sieht. Mit 100 Jahren, schmal, aufrecht, grazil, immer noch federnd in den Bewegungen und immer noch nicht müde, wie eine alte prima Ballerina. Aber Tänzerin, das war ihr zu viel, ein zu hohes Ziel, eine Spur zu schwerelos auch. Die Bewegungspädagogik, das war ihr immer wichtig, und das studierte sie 2 Jahre in Basel und 2 Jahre in Wien. Der Zweite Weltkrieg deutete sich an.
Ich habe immer das Gefühl, ich kann nie alles genug klar erzählen und habe noch so viele andere neben Dinge zu erzählen, weil jede Situation hat einen Grund. Kannst du nicht sagen, ich habe das gemacht, weil ich überlegt habe? Das ist nicht wahr, weil du bist einfach da reingestossen worden. Ich habe auch nicht können wissen, dass die den Weltkrieg machen, nicht können wissen, dass ein Hitler kommt. Echo, über Rassengeschichten habe ich im 32 und 33 noch mit mir Wiener Schule habe ich das erlebt. Weil plötzlich haben die Süddeutschen, also eine gewisse deutsche Kolleginnen, haben nicht mehr wollen am Tisch mit den Judinnen essen. Bin ich noch die einzige Schweizerin gewesen. Und die natürlich, typisch habe ich gesagt, was ist das? Die sind doch genau gleich wie mir, was heißt das? Und dann sind wir auf Tournee und die natürlich haben wir immer zu zweit in einem Zimmer geschlafen, in dem Hotel und so. Die haben nie mit ihr zusammen schlafen. Dann geht ihr zu der Lene.
Die hat da nichts dagegen.
Ich habe nichts von der jüdischen Geschichte und nichts gewusst. Nicht. Und habe mich auch nicht darum gekümmert. Nicht.
Die bewegungs- und kulturversessene Tochter aus gutem Hause im Schweizer Mittelland verlor die Unschuld der Weltfremdheit in Wien. Für immer. Und auch das Saturierte. Für immer. Das Materielle. Für lange. Und sie gewann noch mehr Nähe zu Kunst und Kultur und zur Bohème. Leni Wedres über die Familie ihres späteren Mannes, ihrer späteren großen Liebe. Und über Florenz, wo sie hinkam, mit Hilfe von Mamas Geld, weil sie da das Rinascimento, die Geschichte der Renaissance, studieren wollte.
Sie sind in einem Milieu gelebt, das war ein Traum. Zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg heisst es Bernhard Shaw. Alle die gehabt, nicht? Alle die Hildebrand und alle die, sagen wir, die Toteninsel hat.
Böcklin.
Alle die, das war vor dem Ersten Weltkrieg, gewesen, wo mein Mann auf die Welt gekommen ist. Nicht? Und nachher haben sie bis zum 1914 haben sie das gelebt. Und nachher, 1914, ist mein Schwiegervater, er ist immer vollkommen Kommunist gsi. Und 1914 hat er die Familie genommen und hat gesagt, wir gehen nach Ungarn, weil ich will nicht in Italien interniert werden. Das hat er gemacht. Und dann hat er dort eine grosse Romanze von ihnen angefangen. Nicht? Nachher sind sie aus dem Krieg rausgekommen. Und nach dem Krieg 10 Jahre gebraucht, also im 24, ist er wieder nach Italien zurück. Er hat wieder die Atmosphäre gebraucht, nicht, wenn man Statue macht und in Florenz kann wohnen und den ganzen Tag hat man können gratis in alle Museum gehen. Das war Mensch, der Traum. Das war so ein Packchen. Hast du mit 2 Lire können leben können? Es hat so wenig gekostet und es war alles so schön. Und in dieser Zeit hat schon alles voll Blumen und Parfum gekannt. Ich bin wenn du nur auf der Meere bist, einkaufen bist, war das ein Traum. Das war auch wie eine Freske an den Häusern. Da bist du hergesessen auf dem Santa Croce und hast nicht die Fassade angeschaut, aber hast den Palast angeschaut, weil er viel reiner ist als Architektur. Verstehst du? Dann hast du ein bisschen Gemüse und dann gehst du weiter und sagst, jetzt muss ich nach Hause gehen. Das ist ein Traum, einzukaufen.
Florenz. Florenz, 5 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Im 1933 habe ich der Mama gesagt, jetzt gibst du mir einen Scheck und ich gehe nach Florenz und will das Rinascimento studieren.
Mhm. Renaissance.
Renaissance. Das hat alles, was Kultur und Sprache ist, sie verstanden. Nachher habe ich gefragt, die Lagos, von der Lagos Basel, weiß nicht auf welchem Weg, hat mir die Adresse von einer Pension gegeben, eine seriöse in Florenz, die dann in 33 1000 Lire im Monat hat gekostet. Und dann hat, das habe ich erst nachher später gemerkt, dann haben die Italiener gesungen, «Se avessi mille lire al mese», das war der Traum von jedem Italiener, mille lire al mese zu haben.
Diese mille lire, offenbar ein Vermögen in Italien der 30er Jahre, waren noch zu strecken. Die umtriebige Leni Baumberger machte sich schnell kundig, ob es nicht noch eine günstigere Bleibe gäbe und suchte auch eine Kunstgeschichtslehrerin, die der deutschen Sprache mächtig war. So stieß sie auf eine gewisse Frau Wedres, die alles bot in einer Person: Unterkunft, Kunstgeschichte und Italienischkurse. Darüber hinaus auch noch Feinkost.
Und hat uns gekocht, weißt, Zucchini, Carciofini, und alles für einen Drittel.
Wenn die 100-jährige Widerspenstige von diesen Köstlichkeiten erzählt, schließt sie ihre fast blinden Augen und schwelgt in der Erinnerung. Sie bewegt ihre elegante rechte Hand unter der fein gebogenen Nase hin und her, als koste sie nochmal all die Leckerbissen, die ihr, der reichen jungen Frau aus der Schweiz, Signora Wedres, kochte. Il Signor Wedres, ein Skulptore, ein Künstler, arbeitete im Haus im Herzen Florenz, ein paar Schritte vom Palazzo Pitti entfernt, derweil seine Frau das nötige Geld als Zimmervermieterin und Lehrerin verdiente.
Plötzlich sind wir eine Familie geworden. Und ich habe gelebt wie sie und habe mich vollkommen daheim gefühlt. Ich habe meine Datteln und ein bisschen Stracchino mitgebracht und habe ihnen auch offeriert. Und haben wir einen grossen Tisch in dem Studio, wo sie gelebt haben. Und haben dann gearbeitet und haben ihm auch noch Modell gesessen. Nicht das, gratis. Und hat gesagt, wenn ich das und wenn, dann hat sie mir einen wunderbaren Plan gemacht auf dem Tisch aus dem Pergament und hat mir die alle Jahrhunderte darauf aufgezeichnet und gemalt, mit aller Geschichte und mit der Musik und mit der Kunst und Kultur und mit dem Stil und alles parallel vom Mille zum Mille Novecento. Fantastisch, weil während wir das alles haben gemacht, habe ich gesagt, gebt mir eure verlöcherten Socken. Ich habe Socken, ich habe das in der Schule gelernt. Ich habe auch gehen. Dann habe ich ihnen geflickt und habe mit studiert. Das hat mich wunderbar gemacht. Mir hat nichts mehr gefällt.
Ist das richtig so wie eine Wahlverwandtschaft, eine neue Familie?
Sì. Fantastisch. Gerne i miei genitori. Fantastisch.
Musik. Eine Migrantin aus der Schweiz trifft mitten in Florenz auf jüdische Migranten aus Ungarn. Es ist die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die Zeit des Glücks, eine Wahlfamilie gefunden zu haben. Und was ist mit Giorgio Vedres, dem späteren Mann? Sie traf ihn später. Nach einem Aufenthalt in der Schweiz begegnete sie dem jungen lungenkranken Mann. Dessen Eltern baten die Untermieterin aus Langenthal, die Socken flickte, auch mal mit dem schmächtigen Bleichen Giorgio in den Gärten Florenz Spaziergänge zu machen. Das tat Leni gerne, denn Giorgio wusste so viel über Kunst. Und so gingen sie oft in die Gärten, bevor sie entdeckten, dass sie ein Liebespaar werden könnten.
Er hat gesagt, auch wenn wir uns nachher viel länger kennt und so gut zusammen auskommen, hat er gesagt, er hat nie wieder mal gedacht, mich zu fragen, weil er denkt, die Verhältnis von dir und von mir, das ist unmöglich. Hat er das ausgeschlossen gehabt.
Was hat er gemeint mit Verhältnis von dir und ja, von mir?
Ich denke, wenn ich mich von ganz natürlich von dem, unschuldig, hat natürlich nicht gedacht, weil ich gefunden habe, bei ihnen sind das fantastisch, wie wir das arrangieren. Und das hat mir gefallen. Aber ich habe das gesagt, wenn ich gesagt habe, wir haben das Badzimmer gehabt mit fließendem Wasser. Und, weißt du, alles Dach, wo man früher als exklusiv war, im Grunde genommen.
Er hat das Gefühl gehabt, sie sind zu gut für ihn.
Ja, er hat gedacht, das kommt nicht in Frage, was kann er offerieren?
Eine Mésalliance in den Augen der Baumberger Verwandtschaft, die Leni immer wieder an Tennisveranstaltungen und Familienfeste im Schweizer Mittelland einlud. Vergeblich. Leni wurde nicht fündig. Giorgio wurde und blieb wohl auch die unbestrittene Nummer eins.
Nichts, sogar nicht intellektuell, nicht sexuell, niente. Così, che bello, no?
Was für ein beherzter Ausspruch für eine 100-jährige Frau, die immer noch adrett dasitzt, das rote Tuch um die zarten Schultern neu drapiert und wehmütig und freudig zugleich zurückdenkt an die Anfänge ihrer großen Liebe zu Giorgio Vedres, der vor 9 Jahren gestorben ist.
Als Liebespaar, das ich nie gesehen habe, sind wir erst im 34 geworden. Ja, wir haben gemerkt, dass wir zwei absolut zusammenbleiben müssen. Dass wir so gut auskommen. Wir haben nie, in dem Sinne nie gestritten und haben auch absolut keine Komplikationen gehabt. Er hat mich animiert in vielen Sachen, wo natürlich in Kunst habe ich erfahren. Weil er hat das in die
Ernährung. Durch die Ältere, ja.
Und ich habe nicht einen Ballast verlangt und keine weiß nicht was.
Privates Glück im großen Unglück. Leni Vedres über 1938.
Also mit so ganz kleinen Radiöli, die so krrrr, man kaum verstanden hat und so weiter. Das war ungefähr schon eine Todesstrafe gewesen. Alles, was von außen kam, war verboten gewesen. Am 38. hat das mit den Zeitungen, was man jetzt so können lesen und was ich sagen wir gelesen habe, auch von den Büchern und so weiter, man hat immer etwas hineingeschmuggelt und so, haben wir kapiert, dass es da ganz krumm wird, dass es stinkt. Und nachher haben wir alle müssen Dokumente haben, dass sie arianisch sind. Wo die Hitler mit dem Mussolini zusammen nach Italien kam, hat das angefangen mit der Rasse. Und nachher haben wir solche Berge von reiner Taufschein und reiner Rasse und so weiter, Bilder müssen haben. Er hat einen ungarischen Pass gehabt, wo man einen gewissen Moment abgelaufen ist und nachher ist er staatenlos geworden.
Und
ich auch, weil die Schweizer, die ich gehört habe, das Gesetz hatte, dass wir die Nationalität verlieren. Ja. Ich bin Schweizer gewesen, nachher habe ich gehört, bin ich Ungarin geworden. Nachher bin ich Apolide geworden, staatenlos. Dann bin ich lange mit der falschen Kartenidentität Italiener, das war eine falsche. Dort ist aufgeschrieben, dass ich Origine Schweizer Französin bin. Nur weil die deutschen Offiziere während dem Krieg, weißt du, wenn man auf dem Schiff am Gummersee ausgeschifft ist, wenn sie, hey, Dingfort, habe ich immer gesagt, je suis Suisse Française. Und weil die sehr so idiotisch sind, die nicht kapiert, ob ich Französin bin oder nicht. Und dort hast du halt eine Facciatosta haben. Oder zum Beispiel haben am Anfang die Offiziere auf dem Schiff im Winter, wenn du ausgestiegen bist, haben sie dir geholfen, im Mantel zu gehen. Also wie eine disparate Statue bin ich reingeschlafen, ich konnte nicht können sein, weil das hat mich direkt erbrechen von der ersten, weißt du, erzogenen deutschen Offizier, der genau und korrekt hat, als ich in ein Grand Hotel in Bellagio ausgestiegen bin, für zu massieren. Ja, massieren. Dann musst du dich halt einrichten.
Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Einrichten und Glück haben. Giorgio Vedres war ein emanzipierter Jude, der die Synagoge gemieden hat. Das hat ihm das Leben gerettet.
Zum Glück ist das gewesen. So ist er nicht in die Synagoge gegangen, weil dort sind die ganzen Lichter gewesen und die haben sie deportiert und vergast.
Das Paar tauchte unter, weg aus der Stadt. Am Comersee in Bellagio hat Leni mit Massagen für die reichen Feriengäste das Leben verdient, für beide. Später, nach der großen Deportationsgefahr, hat Giorgio Vedres bei Olivetti wieder Arbeit gefunden, als Ingenieur. Olivetti, ein antifaschistischer Arbeitgeber. Vedres hat sich ein langes Arbeitsleben lang mit Firmentreue bei Olivetti bedankt. Noch heute spricht man in der Familie den Namen Olivetti mit dankbarer Dehnung aus. Und Leni verwirklichte ihren Traum und eröffnete die erste Schule in der Stadt. Studio Vedres, Scuola Femminile di Tecnica e Armonia del Movimento. Und dann kam eine kleine Zeit nach dem Krieg und nach der Bedrohung doch noch das Kind. Elisabetta. Betty Vedres.
Ah, das ist ein sehr lieber Vater gewesen. Für mich ist er, also in so Momenten in meinem Leben, ist er eine richtige Sicherheit gewesen. Das, was ich gut erinnere, ist eines, wo ich mit ihm, ich war schon gross gewesen, aber ich war schon geheiratet gewesen. Und dann bin ich eines ganz nicht froh gewesen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt tue ich geschieden, ist fertig. Und er hat mir gesagt, ja, du musst jetzt noch probieren, ein bisschen. Du musst noch ein bisschen das probieren, man muss und dann, also kannst immer daheim kommen, aber musst zuerst noch ein bisschen probieren. Er hat richtig gehabt, also ich bin, natürlich bin ich jung und, wie sagt man, sehr passionat.
Sehr leidenschaftlich.
Und das ist natürlich, aber im Leben muss man doch auch warten. So. Wie sagt man, tranquillo.
Ruhig.
Ja, ruhig hätte er können das.
Und gelassen.
Ja. Mhm. Er hat richtig das Leben gelebt und geliebt. Wir können immer reden, auch wenn er ganz alt war, gesagt, ja, ich muss jetzt sterben oder ich muss vielleicht, was machst du mit dem Leni und so.
Nun ist Giorgio Vedres seit 9 Jahren tot. Mit 93 ist Leni Vedres Mann und Elisabetta Jukka Vedres Vater gestorben. Gestorben in der Stadt, in der die Geschichte begonnen hat.
Da bin ich ein ganzes Jahr allein in Florenz geblieben. Ich konnte nicht aus der Atmosphäre rauskommen. Verstehst du das Einfache? Die Atmosphäre und hinten dran, das Grüne, die Aussicht. Era bellissimo. Und es hat mir nicht gefallen. Denk, wie das ganze Jahr bin ich. Eigentlich gedacht, ich weiß gar nicht, wie die Zeit vergangen ist. Ich bin nie in der Kino allein, bin nie am Abend raus allein.
Feierabend. Der Mann der Tochter ist nach Hause gekommen und hat sich erst diskret mit ein paar philosophischen Wälzern aufs Sofa zurückgezogen. Wie er merkt, dass er auch gefragt ist, kommt er gerne dazu an den Teetisch mit der längst erkalteten Tranksame. Ich bitte ihn, seine Schwiegereltern aus seiner Sicht zu schildern.
Ich erinnere, dass sie waren ganz anders als die Mailänder Bourgeoisie, von woher ich komme. Also es waren Jahre, dass ich viele Probleme mit meinen Eltern und meiner Familie hatte. Es war die 60, 65, 67 Jahre. Mhm. Und ganz Europa, meine Generation war in wie kann ich sagen, es war sehr kritisch mit den
Eltern, mit den Establishment.
Mit den anderen, mit dem Establishment, mhm, und so. Und sie waren völlig anders als die Mailänder oder die italienische Bourgeoisie, das heißt, sie waren nicht so konservativ, nicht so hypokrit wie die, wie viele anderen.
Was hat sie fasziniert?
Ja, 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 sehr fasziniert.
Lodovico Jucker, ein schweizstämmiger Sohn aus Mailands Bourgeoisie. Und was ist Leni in den Augen ihres Schwiegersohnes für eine Frau?
Das ist, ich glaube, ein Beispiel. In vielen Fällen, Kunst und Leben sind gegeneinander. Mhm. Mhm. Große Künstler haben ein Leben schrecklich, ja, mit der Familie, mit Freuden und mit ihren selbst. No? Mhm. Und, nicht das mit Leni. Sie hat auch eine sehr lang und gutes Leben gemacht, sein, ihr Leben. Und das heißt, dass sie nicht nur die Kunst von Gymnastik kennt, aber auch die Kunst des Lebens.
Wenn es zum Beispiel mir kommt, von der Arbeit bricht und so, wenn es weitergeht, für mich ist natürlich das enorm. Genug tun, nicht, dass er es weitermacht und in seinem Stil und richtig im Stil weitermacht. Ja. In seiner Möglichkeit und mit seinen Begabungen.
»100 Jahre Widerspenstigkeit«. Dieses Porträt gestaltet hat Cornelia Cassis, Technik Serge Krebs. Diese Sendung hören Sie nochmal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2. Sie finden die Sendung aber auch im Internet zum Nachhören unter drs2.ch, Stichwort Passage 2. Nächste Woche spricht Hans-Jörg Schulz mit einem der renommiertesten Historiker unserer Zeit, mit dem Briten Jan Kershaw. Seine zweiteilige Biografie über Adolf Hitler hat seinerzeit ein ziemlich neues Licht auf diese schreckliche Jahrhundertfigur gelegt. Das Gespräch mit Jan Kershaw nächsten Freitagabend um 20 Uhr oder in der Wiederholung am Sonntagnachmittag um 15 Uhr hier auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.